Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei People-Pleasing AD. Heute habe ich mir wieder eine Gesprächspartnerin in meinen Podcast eingeladen, die bereits vor einem Jahr bei mir gewesen ist. Damals haben wir ebenfalls über Transformationen gesprochen. Denn mein Gast, Jacqueline Safly, ist Expertin für Transformationen oder Change-Prozesse, wie man dazu auch sagt. Und heute möchte ich mit ihr eine Ebene tiefer einsteigen und über ein ganz besonderes Format mit ihr sprechen, mit dem sie Organisationen berät, die mitten in Change-Prozessen stecken. Sie nennt dieses Format Change-Lernreise. Und ich möchte heute genauer verstehen, was sie konkret darunter versteht und was dieses Format so wirkmächtig macht. Also steigen wir doch mal direkt zusammen ein in mein Gespräch mit Jacqueline Safly. Ja, schönen guten Morgen, liebe Jacqueline, und welcome back in meinem Podcast.
Ja, guten Morgen, Verena, und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch sehr. Wir wollen ja heute schwerpunktmäßig über das Thema Change-Lernreise sprechen. Und da habe ich auch eine ganze Menge an Fragen. Aber bevor wir da jetzt richtig einsteigen, eine kurze Frage zum Jetzt. Wir haben ja ungefähr vor 12 Monaten miteinander gesprochen. Und wenn du jetzt mal auf diese letzten 12 Monate zurückschaust, was hat sich denn in deiner Arbeit mit Organisationen verändert?
Wenn ich auf die letzten 12 Monate schaue, dann sehe ich vor allem so eine Entwicklung. Veränderung ist in den Unternehmen zum Dauerzustand geworden. Das Tempo hat ja total zugenommen. Transformation oder Change-Initiativen laufen parallel, greifen ineinander, gehen dann auch an vielen Stellen nicht weiter. Was ich auch sehe, ist so, dass sich so ein anderes Verständnis für Change-Initiativen entwickelt. Das ist einfach nicht mehr so ein Projekt, ne, oder auch nicht mehr so einen technischen Blick darauf. Was übersehen wird, ist, dass die Organisationen oft nicht mehr so hinterherkommen. Also was ich erlebe in vielen Teams, erlebe ich so eine Mischung aus so einer hohen Einsatzbereitschaft, aber auch gleichzeitig so einer wachsenden Erschöpfung. Und weil auch so ein bisschen die Orientierung fehlt, ne? Wofür machen wir das alles, ist eine oft gestellte Frage, die mich immer öfter erreicht als vorher. Und das ist dann ganz interessant, dass dann Entscheidungen, die in Unternehmen getroffen werden, oft nicht so richtig eingeordnet werden können. Und eine unklare Kommunikation, so nenne ich es sehr gerne, erzeugt dann auch mehr Druck oder Stress, ne? Und das initialisiert dann einfach, dass so ein Change stockt. Man will weitermachen, aber man ist dann auch ein Stück weit orientierungsloser.
Und das hat jetzt im letzten Jahr, sagst du, zugenommen. Ich glaube, alle, die so ein bisschen die geopolitischen Ereignisse verfolgen können, das denke ich auch sehr gut nachvollziehen, dass das natürlich dann auch im Wirtschaftsbereich Kreise zieht. Heißt das denn dann auch, dass du dich selbst da entsprechend mit deiner Arbeit anpasst? Setzt du jetzt auch mittlerweile andere Akzente?
Ja, auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt auch stärker, als ich erwartet hätte. Das ist so für mich auch so ein ganz spannender Prozess. Ich habe noch einmal anders verstanden, wo Change und Transformation wirklich entschieden wird. Früher habe ich auch mehr den Fokus auf Strukturen, auf Prozesse gesetzt und auch natürlich auf gute Konzepte. Und das ist auch nach wie vor wichtig, weil es eben das Fundament ist, auf dem wir arbeiten. Ich schaue aber heute viel genauer auf das, was so im Alltag also wirklich passiert. Wie sprechen Führungskräfte über Veränderungen? Wie klar sind sie in ihren Entscheidungen? Wie gehen sie mit Situationen um, in denen eben nicht alles so eindeutig ist? Ich habe also gemerkt, dass genau da im beruflichen Alltag die Wirkung so entsteht oder eben auch nicht. Und was ich so feststelle, ist, dass wenn Unklarheit da ist, überträgt sich das natürlich sofort auf das gesamte System und auf die Mitarbeitenden. Und dann helfen natürlich auch nicht gute Konzepte, Strukturen und Prozessen. Ja, dann sind wir in unserem Arbeitsprozess blockiert, da liegen Barrieren und die gilt es dann auch wegzuräumen. Das hat meine Arbeit insgesamt noch viel präziser gemacht und deutlich wirksamer.
Trotz dieser guten Vorbereitung und Strukturen, ist da irgendetwas, was offensichtlich zu wenig mitbedacht wird? Was ist das dann aus deiner Perspektive? Du hast jetzt schon verschiedentlich über die klare Kommunikation gesprochen. Ist es das oder ist es noch etwas anderes?
Was aus meiner Sicht systematisch unterschätzt wird, ist so die Lücke zwischen dem Wissen, was getan werden muss, und dem Handeln. Ja, also wie setze ich es um? Organisationen investieren enorm viel in Strategien, in gute Planungen, in tolle Roadmaps. Und das ist wichtig. Soll auch nicht hinten überfallen. Aber was viele unterschätzen, was es wirklich braucht, damit Menschen in den Unternehmen auch ihr Verhalten verändern. Weil wir müssen uns ja immer bewusst werden, wenn wir transformieren oder Change-Initiativen starten, dann wollen wir auch eine Verhaltensänderung. Es soll etwas sich verändern und das betrifft den Menschen. Und wenn wir diese Lücke zwischen Wissen und Handeln haben, dann ist es wichtig, dass wir wiederholen, dass wir durch Erfahrung, durch Sicherheit ins Handeln kommen. Veränderung entsteht eben nicht nur durch Einsicht. Und das fehlt oft aus meiner Sicht. Viele Führungskräfte wissen genau, was zu tun wäre, aber sie wissen im Alltag nicht, wie sie es konkret umsetzen sollen. Also wie spreche ich ein schwieriges Thema klar an? Wie gehe ich mit Widerstand um, ohne ihn dann noch gegebenenfalls zu verstärken? Das wollen wir ja in dem Moment nicht. Wie treffe ich meine Entscheidung, wenn ich selbst als Führungskraft noch gar nicht so richtig überzeugt bin? Das treffe ich ja auch an. Und diese Lücke zwischen Wissen und Handeln wird sehr selten adressiert. Stattdessen wird immer weiter kommuniziert, weiter erklärt, weiter geplant. Gleichzeitig entsteht dann auf der Mitarbeitenden-Ebene dann ein ganz anderer Eindruck, der dann so salopp heißt, da oben wird entschieden, aber bei uns ändert sich ja nichts. Und das ist, finde ich, auch nachvollziehbar, weil jede Ebene der Organisation ihre eigene Realität hat. Also das Management, die Führungskräfte, die Mitarbeitenden, ja. Und wenn man hier nicht in so einem, sich so einen Zyklus anschaut, also im Wahrnehmen, im Denken, im Planen, im Handeln, im Überprüfen, dann wird deutlich, dass diese Schleifen dieser unterschiedlichen Ebenen, wie gerade gesagt, Management, Führungskräfte, Mitarbeitende, ganz unterschiedlich sind. Ja, das Management ist oft schon beim Planen oder Entscheiden, während die Teams noch dabei sind zu verstehen, was das überhaupt für sie bedeutet. Die Mitarbeitenden stehen dann teilweise noch ganz am Anfang beim Einordnen und Verarbeiten. Und wenn wir diese Zyklen nicht synchronisieren, arbeitet jede Ebene in ihrem eigenen Tempo, mit ihrem eigenen Bild von Veränderung. Deswegen ist Change und auch Transformation kein linearer Ablauf, sondern immer ein Lernprozess in Schleifen.
Wenn jetzt eine Organisation damit möglichst schnell beginnen möchte, wie ließe sich das denn jetzt ganz einfach korrigieren, sodass man das von jetzt auf gleich mehr oder weniger morgen umsetzen könnte?
Eine Maßnahme, die sofort wirkt, dass Führungskräfte bewusst ihre Rolle wechseln, also vom Sender mehr zum Zuhörer werden. Das klingt erstmal einfach, finde ich, aber das ist so ein, für mich also so ein echter Perspektivwechsel. Das erfahre ich immer wieder. Statt immer weiter zu erklären und immer mehr Informationen zu streuen, einfach auch ein Stück weit mal gezielt die Frage zu stellen, was bedeutet diese Veränderung konkret für deinen Arbeitsalltag? Dann passiert wirklich etwas Entscheidendes. Die Führungskräfte hören zu. Ja, sie lassen sich auch ein Stück weit darauf ein. Nicht, um direkt jetzt sofort zu erklären und sich zu rechtfertigen, sondern es geht mir dabei ganz besonders darum, um zu verstehen, wie die Veränderung tatsächlich erlebt wird auf der Mitarbeitenden-Ebene. Und dann haben wir sicherlich hier eine gute Möglichkeit, Klarheit in der Kommunikation nochmal zu schärfen, Unsicherheiten wahrzunehmen und diese Themen sichtbar werden. Dann kann ich neue Perspektiven schaffen, kann mit den Mitarbeitenden an diesem Bild arbeiten, ne, an das unternehmerische Ziel, was wir damit erreichen wollen. Ich kann das Warum erklären. Ich kann ganz anders ansetzen durch diese Informationen, die wir immer wieder abgeben, immer wieder erklären und rechtfertigen, wird es sehr, sehr schwierig. Da stockt so ein Change und eine Transformation. Und deswegen empfehle ich immer wieder und sensibilisiere Führungskräfte, vom Sender zum Zuhörer zu werden und sich diesen Raum auch zu nehmen.
Kommen wir doch zum Themenkomplex Change-Lernreise. Du hast dich ja bewusst gegen klassische Trainingsformate entschieden. Wenn sich jetzt jemand von unseren Zuhörenden noch nicht so sehr vertieft mit der Materie Transformation beschäftigt hat, wäre ich noch mal froh, wenn du uns so mitnehmen könntest, um 2 bis 3 besonders kritische Momente in einem Change-Prozess zu benennen, die es eben zu bewältigen gilt und woraufhin wir dann eben auch diese Lernreise konzipieren.
Sehr gerne. Also es gibt aus meiner Sicht 3 kritische Momente. Der erste ist immer der Start des Change, ne? Ich nenne ihn oftmals auch die Lücke. Die Entscheidung ist gefallen, die Richtung ist klar, zumindest im Management. In der Organisation sieht das ganz oft sehr anders aus. Dort startet Unsicherheit, fehlende Klarheit, es fehlt die Einordnung und genau hier entsteht die erste Bruchstelle im Change. Hier müssen wir mehr sortieren. Die Bruchstelle darf nicht bleiben. Der zweite Moment ist die Umsetzung. Das nenne ich immer gerne den Realitätstest. Führungskräfte stehen plötzlich in den Situationen, für die sie kein Konzept haben in dem Moment. Konflikte, Widerstand, auch eigene Zweifel, Fragen der Mitarbeitenden, vielleicht auch Kundenanforderungen von außen, die merken, Mensch, ihr seid sehr mit euch selbst beschäftigt, aber wir sind auch noch da. Wir Kunden. Genau hier zeigt sich, ob die Veränderung trägt, also gerade in dieser Umsetzung. Und ohne Sicherheit im Handeln greifen hier auch dann sofort alte Muster. Das, was vorher immer da war, wo ich mich sicher bewegt habe, das greift dann. Und damit verliert natürlich der Change die Kraft. Ja, dann bin ich nicht mehr in der Neuausrichtung, sondern ich bleibe in meinem alten, in meiner alten Struktur und agiere, damit ich es auch schaffe. Das ist oft so ein gelebtes Gefühl der Führungskräfte. Der dritte Moment ist für mich die Phase danach. Ich nenne sie so den stillen Abbruch. Die Energie lässt nach. Es wurde viel investiert. Die Ergebnisse sind noch nicht so stabil. Und dann passiert oft, die Organisation erklärt den Change-Prozess für abgeschlossen. Aber im Verhalten ist es immer noch nicht angekommen, weil diese Unsicherheit noch nicht weg ist oder weil ich das neue Verhalten noch nicht so in mir verankert habe. Und genau an diesen 3 Punkten, die ich jetzt so genannt habe, entscheidet sich, ob der Change wirklich funktioniert.
Ich kann mir auch gut vorstellen, gerade so was so diesen letzten Moment anbelangt, da gibt es dann auch so eine Art Interessensharmonie, also wo dann eben sowohl die Durchführenden des Change, aber auch die Betroffenen ganz froh sind, so nach dem Motto, jetzt ist auch mal gut und jetzt brauchen wir auch nichts mehr, aber der Schein trügt und das fällt einem dann unter Umständen etwas später auf die Füße, nehme ich mal an.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, das ist so. Ja, also es kommt so zum Durchatmen, na, jetzt haben wir es geschafft, aber später merkt man, oh, war wohl doch nicht.
Und je nachdem könnte ich mir jetzt auch vorstellen, ist deine Lern-Change-Reise auch unterschiedlich konzipiert, zu welchem dieser Zeitpunkte du dann auch startest mit der Organisation. Was dürfen wir uns denn jetzt grundsätzlich unter der Change-Lernreise vorstellen?
Es ist ein strukturierter Entwicklungsprozess, so mag ich ihn mal sagen, der Führungskräfte über mehrere Monate begleitet. Meistens sind es so 3 bis 6 Monate. Ich komme jetzt gerade aus einem Projekt am Mittwoch. Da hat dieses Projekt im öffentlichen Dienst 6 Monate gedauert. Das haben wir abgeschlossen. Was aber hier entscheidend ist in der Change-Lernreise, es geht zum einen um auch eine Wissensvermittlung, natürlich, aber darum, Verhalten im Alltag wirklich zu verändern. Also das, was das Unternehmen, die Managementspitze sich vorstellt, dass wir das wirklich verankern in den Prozessen, aber natürlich auch im Verhalten der Führungskräfte, weil sie sind Vorbild, ja, und das ist ganz entscheidend. Wenn sie den Change nicht tragen, dann orientieren sich die Mitarbeitenden. Das heißt konkret, Führungskräfte arbeiten an ihren eigenen Situationen. Wir sind da weniger im Seminarraum unterwegs, sondern wir sind im Arbeitsalltag. Sie arbeiten an lösungsorientiertem Denken und Handeln, auch in Stresssituationen. Sie arbeiten aber auch an ihrem Selbstvertrauen. Ja, weil oftmals stellen sich Führungskräfte auch in solchen Change-Initiativen in Frage. Das ist so ein Automatismus. Kann ich dem begegnen? Mensch, ich bin selber noch gar nicht so weit. Ich habe ganz viele andere Dinge. Und deswegen arbeiten die Führungskräfte in der Change-Lernreise auch daran, dass sie ihre Kommunikation schärfen, dass sie in herausfordernden Momenten unter Druck und Stress handeln können. Und das passiert nicht einmalig, also ne, wir treffen uns ja nicht 2 Tage, wie schon gesagt, sondern immer wiederholt direkt im Arbeitsgang. Sie üben Gespräche, sie justieren Meetings, sie reflektieren gemeinsam, was funktioniert, was nicht. Sie schärfen gezielt nach und daraus entstehen dann auch neue Erfahrungen, die für sie nutzbar sind. Und die Veränderung, die sie selbst erleben, ist natürlich so ein Erlebnis. Und genau darin liegt die Stärke in diesem Format. Führungskräfte lernen nicht nur, sondern sie erleben, dass es wirklich funktioniert.
Also das eine ist dann so der Wissensaufbau, aber eben noch viel stärker die Verhaltensänderung. Magst du das noch vielleicht ein bisschen konkreter machen, welche Vorher-Nachher-Effekte wir bei der Verhaltensänderung da auch erwarten können?
Ich mache das mal an 3 Beispielen fest. Das erste haben wir gerade auch schon immer mal wieder aufleben lassen, ist so das Thema Kommunikation. Ich erlebe häufig, dass Führungskräfte in Veränderungssituationen vorsichtig sprechen. Sie relativieren Entscheidungen, sprechen viel im Konjunktiv, lassen also Spielraum zu, um niemanden zu verunsichern. Das Ergebnis ist dann so eine Unklarheit, ne? Nach der Lernreise verändert sich genau das. Die Sprache ist viel klarer, Entscheidungen werden benannt. Erwartungen werden verständlich formuliert. Also da wird der Zweck genannt, das Warum genannt und gleichzeitig bleibt immer Raum auch für Fragen. Ja, das zweite Beispiel ist so der Umgang mit Widerstand, ist ja immer wieder ein Thema. Wir hinterfragen, handelt es sich überhaupt um Widerstand? Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, weil wir pauschalisieren das oft. Und Widerstand wird für Führungskräfte oft als großes Problem gesehen, das schnell gelöst werden soll. Und jetzt kommt die Krux durch ganz viele Argumente und durch Rechtfertigung. Und das ist so ein kleiner Killer. Wenn ich mich rechtfertige, zeige ich natürlich auch, dass ich unsicher bin. Ich muss mehr begründen. Ja, ich muss also Argumente finden, indem ich begründe und damit auch Sicherheit gebe. Und Führungskräfte fragen dann eher nach, machen sichtbar, was dahinter liegt, schärfen in ihre Kommunikation. Das ist so das zweite Beispiel. Das dritte Beispiel ist Thema Verantwortung. Viele Führungskräfte übernehmen im Change viel zu viel selbst. Sie treiben, sie motivieren, sie entscheiden auch. Und nach der Lernreise verlagert sich das oder währenddessen schon. Verantwortung wird ganz bewusst ins Team zurückgegeben mit einem klaren Rahmen. Das funktioniert aus der Erfahrung dann, wenn 3 Dinge zusammenkommen. Menschen wollen es, ja, also sie sind ja Teil des Prozesses. Sie können es aber auch im Alltag umsetzen und sie werden im richtigen Moment daran erinnert. Und der letzte Punkt ist ganz entscheidend. Als Führungskraft kann ich immer wieder Erinnerungen setzen. Ich mache mal das am Beispiel. Wir können natürlich sagen, wir müssen in den Meetings klarer werden und die To-Dos besser verteilen. Das ist ja wie so ein Appell. In der Lernreise verankern wir das sofort und sagen, die Führungskraft übernimmt dort eine aktive Rolle und sagt, am Ende eines Meetings fragt die Führungskraft, was war heute klar und was bleibt offen? Also wir gehen sofort in Act, ja, also in Aktion. Und dann merken die Mitarbeitenden, oh, hier verändert sich gerade was, aber gleichzeitig wird meine Eigenverantwortung gestärkt. Ich darf etwas sagen. Also dafür schaffen wir den Raum an diesem Beispiel jetzt gesehen. Und hier entsteht genau was ganz Entscheidendes, dass Führung, wenn ich das so konsequent durchziehe, ja auch entlastet wird und die Organisation, das System wird gestärkt. Ja, wir gehen also jetzt nicht nur noch top-down durch und Führungskräfte sind einfach viel zu überlastet. Und deswegen ist das dritte Beispiel der Verantwortung auch nochmal ganz entscheidend.
Beim Zuhören dachte ich auch, ja, Führungskräfte sind oft ja so ein Bottleneck und da kann deshalb auch das gar nicht diffundieren in die Organisation, weil alles dort so feststeckt, weil gerade auch in Transformationen das natürlich noch viel intensiver ist, alles im Grunde genommen, was wir beobachten können, umso wichtiger dieses Bottleneck aufzubrechen und eben zu sagen, nein, diese Partizipation, die ja auch immer gefordert wird in Change-Prozessen, die steuern wir jetzt sehr, sehr gezielt an und da hast du jetzt ganz konkrete Hinweise gegeben, wie man das auf der Tonspur eben einläuten kann, ne? Durch so ganz einfache Sätze am Ende eines Meetings.
Zum Beispiel, ja, genau.
Was mich nochmal interessieren würde, gibt es denn so etwas, wo du sagst, ach, das funktioniert im Grunde genommen jedes Mal, also erstaunlich, irgendetwas, was du uns da an der Stelle nochmal jetzt mitgeben könntest?
Ja, auf jeden Fall. Also was mich immer wieder erstaunt, ist, dieser Moment oder dieser eine Moment, so möchte ich sagen, dieser eine Moment in diesem Prozess der Lernreise, wenn Führungskräfte merken, es funktioniert. Ich kann mit Klarheit sprechen. Ich merke, dass die Gespräche leichter werden. Ich darf auch leichter werden. Ich darf auch mal sagen, ich weiß es nicht gerade und erkläre aber mit Klarheit. Ja, ich fange nicht an, mich zu rechtfertigen. Und genau das ist so dieser Aha-Moment. Kommunikation präziser, Haltung lösungsorientierter. Ich bin weg von diesem Problemdenken und die Führungskraft, ja, kommt so in ihrer Souveränität an. Das ist so ein ganz schöner Moment. Mich kann da nichts erschüttern mehr, so, ne? Das ist so
Ja, ja,
dieses,
ja.
das hat ja auch was mit Fühlen und Handeln zu tun. Und das ist ganz, ganz schön. Ich sag ja auch oft gerne, wir haben da auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, so, ich spreche gerne von mentalen Dehnübungen. Das muss ich hier jetzt nennen, ne? Wir sorgen für unsere körperliche Fitness, ne? Wir gehen ins Sportstudio und so weiter. Und wir vergessen manchmal, dass wir auch mental üben müssen. Und Führungskräfte, wie du es gerade gesagt hast, wenn die so in so einem Bottleneck sind, dann bürden die sich extrem viel auf. Und dieser Moment, wenn diese mentalen Dehnübungen bleiben, ich brauche das nicht, ich kann abgeben, Verantwortung abgeben, ich darf klarer sprechen, ich darf das Warum erklären, das ist so dieser schöne Aha-Moment, es funktioniert,
Sehr
ja.
schön, das glaube ich. Ich habe auch so beim Zuhören, bevor du das dann mit den mentalen Dehnübungen gesagt hast, den Ausdruck fand ich damals auch schon so toll, auch ganz klar so Entspannung gedacht, ne? So, das ist ja genau das, so
Ja.
diese aus dieser Spannung, Anspannung rauszukommen, zu entspannen und eben vielleicht sich auch nochmal bewusst zu machen, wenn wir von psychologischer Sicherheit sprechen, dann vergessen wir oft die Führungskräfte. Wir denken dann, naja, die sind hierarchisch Vorgesetzte, die haben das doch nicht nötig, aber ganz oft sind es ja dann auch solche Hinterfragungen, ja, mache ich das eigentlich hier gut, mache ich das richtig, bin ich in der Lage, alles zu erklären. Also auch dort, nicht nur bei den Mitarbeitenden, sondern auch auf der Ebene, die psychologische Sicherheit zu implementieren. Ja, ich darf auch hier mal Fragen stellen, vielleicht auch mal, ich weiß es nicht, habt ihr denn eine gute Idee, ne? Und damit auch wirklich so einen Dialog, eine Kommunikation in Gang zu setzen und nicht nur eine reine Information.
Bin ich absolut deiner Meinung. Darum geht's, Kommunikation zu schaffen, Räume zu schaffen, sich auszutauschen. Und aus meiner Sicht ganz klar, deswegen habe ich die Change-Lernreise auch für Führungskräfte entwickelt. Wir vergessen, dass Führungskräfte auch Unterstützung brauchen, weil wir vergessen, dass Change und Transformation ein Ausnahmezustand für das System ist. Das ist wirklich, das ist ja ein Eingriff in das System. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass auch Führungskräfte sagen, Mensch, habe ich vorher alles falsch gemacht? Also es ist eine emotionale, also Change und Transformation hat immer auch eine emotionale Seite und die dürfen wir nicht wegblenden.
Ja, und das Ganze ist dann eben immer so eine Operation am offenen Herzen, ne? Die Organisationen, du hast ja vorhin die Kunden angesprochen, die müssen ja weiterhin auch ihren Job machen, ne? Das normale tägliche Doing operativ muss ja weiterlaufen und gleichzeitig ist eben diese Sondersituation zu handeln. Also wir sind informiert, was eine Change-Lernreise ist und was sie alles bewirkt. Tatsächlich müssen wir uns aber auch ehrlich machen, vermutlich ist es doch nicht für jede Organisation das Richtige. Wann empfiehlst du dieses Format und wann würdest du jetzt ganz bewusst sagen, nein, das passt hier doch nicht, lass besser die Finger davon?
Die Change-Lernreise passt besonders gut in Situationen, in denen Organisationen merken, wir kommen nicht weiter, wir drehen uns im Kreis. Also dann, wenn viel entschieden wurde, aber im Alltag zu wenig passiert. Also oftmals ist das genau der Punkt, wo ich gerufen werde. Das ist für mich erstmal ein guter Einstieg. Denn dann wird deutlich, dass es in den meisten Fällen erstmal ein Umsetzungsproblem ist. Und da kann ich dann ansetzen mit der Lernreise, so wie gerade oder in unserem Gespräch schon vorgestellt. Sie funktioniert vor allem dann gut, wenn Führung natürlich auch bereit ist, mitzudenken. Also Führungskräfte meine ich damit. Und wenn wir den Fokus nicht nur immer wieder auf Strukturen halten, sondern wenn wir auch darüber nachdenken, wie kann ich mich als Führungskraft stark einbringen, in Form, dass ich auch bereit bin, mein Verhalten weiterzuentwickeln. Wenn Führungskräfte offen sind, auch ihre eigene Kommunikation zu hinterfragen, klarer zu werden, auch in schwierigen Situationen. Dafür schaffe ich ja den Raum. Ich sage aber auch bewusst nein. Zum Beispiel dann, wenn die Erwartung ist, mach die Leute bitte fit, sozusagen, ne, damit sie umsetzen, was wir entschieden haben. Damit werde ich zwischenzeitlich immer mal wieder konfrontiert, dass ich so einen Anruf bekomme. Und das ist für mich, das hinterfrage ich natürlich ganz genau, aber für mich ist das so, dann ist der Dialog ja nicht gewollt. Also die echte Kommunikation ist nicht gewollt, so möchte ich es korrigiert sagen. Und dann darf Unsicherheit auch nicht sein, hat keinen Platz, wir haben keine Räume, dann greift mein Format nicht.
Das ist jetzt mehr so im Vorfeld und sagen wir mal, du hast jetzt gestartet, du bist bereits dabei, so einen Workshop zu machen, Coaching zu machen und unter Umständen kann es ja sein, dass dann doch Führungskräfte vielleicht auch ungewollt, die haben sich zwar committed, aber jetzt doch ungewollt das Ganze eher ausbremsen, weil sie vielleicht auch an den eigenen sehr hohen Ansprüchen scheitern, warum auch immer. Ist das etwas, was dir da auch begegnet und woran erkennst du das dann im Einzelnen?
Erkenne das ganz einfach daran, wie geführt wird. Also in der Sprache, in den Entscheidungen, im Auftreten, ja, da erkenne ich erstmal, dass die Führungskräfte benennen, worum es geht. Sie sprechen auch schwierige Themen offen an und sie bleiben stabil, selbst wenn auch Gegenwind kommt. Ne? Also ein Beispiel, wenn ich im Meeting sitze, das ist oft so, ich begleite erstmal so zwei Tage die Führungskräfte in unterschiedlichen Settings, dann sitze ich einfach dabei und sage noch nichts, ich beobachte nur und dann merke ich, wie eine Führungskraft auch mit Gegenwind umgeht. Und vor allem merke ich es natürlich auch daran, wie proaktiv eine Führungskraft agiert. Gibt sie Orientierung und so weiter. Die Gegenseite ist natürlich deutlich subtiler, ne? Da höre ich oft die richtigen Worte, aber im Alltag wird dann in der Kommunikation sehr viel relativiert. Ja, also erlebe ich ganz oft, in Meetings wird die Entscheidung angekündigt und dann wird sie im gleichen Moment, der Zeitraum ist dazwischen nicht sehr lang, wird dann wieder vertagt. Ach doch nicht. Ja, lass uns nochmal abwarten. Und wenn einfach echte Kommunikation nicht stattfindet, ja, und die Aufmerksamkeit immer wieder auf Probleme gerichtet ist, statt auf Lösungen, ja, um Spannungen zu vermeiden. Und wenn Konflikte auch so ein Stück weit, ich komme ja manchmal in Unternehmen, da merke ich, da sind Konflikte vorhanden und die werden dann so ein bisschen überspielt, eher so geglättet, sage ich immer gerne, ne? Statt wirklich geklärt. Und da merkt man ja sofort, dass solche Change-Initiativen und Transformationen stocken.
Sind das dann auch so ganz typische Anzeichen, die für dich darauf hindeuten, dass da eben die Führungskraft doch noch nicht so weit ist, oder gibt es da noch andere markante Anzeichen?
So ein markantes Merkmal ist, wenn ich merke, die Führungskraft kann das Alte nicht loslassen. Und hier ist es ja auch immer wichtig, nochmal deutlich zu machen, es geht ja gar nicht darum, das Alte loszulassen. Bestehende Dinge bleiben ja auch weiter bestehen. Und das eben nochmal sehr differenziert auszuarbeiten, da nochmal hinzuschauen, damit auch Führungskräfte genau klar haben für sich, wissen, Mensch, das bedeutet ja noch gar nicht, dass ich alles loslassen muss oder dass alles nicht gut war, was ich vorher getan habe, sondern das Neue dockt an dem, wie wir es bisher gemacht haben, vielleicht auch an. Ja, also diese Transparenz zu bringen.
Ich glaube, da braucht es ja doch viel Feingefühl, um in den Austausch über diese Dinge mit der Person heranzutreten. Wie gestaltest du das, sodass das dann auch annehmbar ist?
Ja, das braucht tatsächlich Feingefühl. Und gleichzeitig diese Klarheit, ich spreche es nicht an in Form von Kritik. Ich gehe immer den Weg über Wirkung. Ich gehe oft dann in eine konkrete Situation und frage jetzt mal zum Beispiel, was passiert gerade bei deinen Mitarbeitenden, wenn du das so formulierst? Also, das ist für mich nochmal so ein Perspektivwechsel, weil sich dann der Blick oft verschiebt. Und wir weg sind vom richtig oder falsch. Und das steht mir auch gar nicht zu. Ja, das möchte ich gar nicht, sondern ich möchte hin, was löse ich aus? Das ist für mich so ein Stück weit ja immer so methodisch spiegeln und Perspektivwechsel. Und dann entsteht ja genau, und das ist ja der Automatismus, diese Reflexion. Und ich halte diesen Raum. Und die Führungskräfte, die mit mir arbeiten, sagen auch immer, dass ich den Raum gut halte und dass sie sich da sicher fühlen. Und die Person braucht sich dann auch nicht, oder die Führungskraft braucht sich dann auch nicht rechtfertigen oder verteidigen. Da geht es mir gar nicht drum. Sondern dann gehen wir dann einen Schritt weiter. Wie kann man es, ne, anders formulieren? Oder wie kann es besser klingen? Wie kannst du auch eine Entscheidung so vertreten, dass sie auch für dich stimmig ist? Das darf ich ja auch nicht vergessen. Das muss sich für die Führungskräfte immer wieder stimmig anfühlen. Ich sage, bleibt in eurer Authentizität, ne? Ihr sollt jetzt nicht Methoden und Tools lernen, auswendig lernen und dann anbringen. Das macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja auch einen Verhaltensanker setzen, also neues Verhalten lernen. Zusammengefasst, mir geht es nicht um richtig oder falsch. Mir geht es darum, Lerneffekte zu setzen und die Methoden sind Spiegel- und Perspektivwechsel. Ja, und die Person oder die Führungskraft soll sich genau darin wiederfinden, ne? Und soll für sich so rausfinden, ich kann das auch anders gestalten. Ja, und ich kann das auch, ne? Ich merke, das tut mir auch gut, wenn ich es anders mache.
Perspektive ist ein gutes Stichwort, denn was mal so meine letzte große Frage wäre, gleichzeitig vielleicht auch eine sehr persönliche. Du selbst hast ja nun auch schon sehr, sehr viel Erfahrung mit Change und du hast Change aus mehreren Perspektiven heraus erlebt. In deiner Zeit als Geschäftsführerin, dann später als Trainerin und natürlich auch als Executive Coach. Wenn du jetzt so an deinen eigenen Werdegang zurückdenkst, welche Erfahrungen hat denn deine heutige Arbeitsweise am stärksten geprägt?
Ja, ich denke sofort an so einen Moment aus einem großen Transformationsprozess, den ich selber geleitet habe. Ich sage immer gerne so, auf dem Papier war das so alles klar und bei uns im Management war das auch alles sehr verständlich. Was mir so in meiner Arbeit immer wieder auffällt, dass es so wenig Raum gibt, die Menschen richtig begleitet werden. Diese Mischung aus Unsicherheit, Angst oder auch Sprachlosigkeit, da kann man ja nicht weggucken. Und das hat so meinen Gesamtblick auf Veränderung nachhaltig verändert. Also es geht nicht nur um Strukturen, Prozesse, sondern es geht immer wieder auch um die Menschen, um Beteiligung, um Begleitung und um auch eine Klarheit, das Warum auch mal anzusprechen. Diesen emotionalen Prozess, der muss auch begleitet werden. Wenn dann dieser Teil keinen Platz hat, da kommen Führungskräfte auch in so ein Dilemma. Dann wird der innerliche Druck auch höher, die Unzufriedenheit wird höher. Und das ist so mein Aspekt, den ich heute ganz anders in meiner Arbeit Fokus drauf lege. Also ich verbinde die Managementziele mit der Führungskräftearbeit, um damit die Führungskräfte eine gute Chance haben, auch ihre Mitarbeitenden zu beteiligen und auch in gewisser Hinsicht zu begleiten an der einen oder anderen Stelle.
Jacqueline, das war mal wieder ein Gespräch, was viel zu schnell zu Ende gegangen ist. Ich würde jetzt gern zum Schluss noch kurz zwei Dinge ansprechen, und zwar einmal in eigener Sache. Ich bin nämlich selbst aktuell mit einem Buchprojekt sehr stark beschäftigt. Da werde ich verschiedene Expertinnen Stimmen einbinden und du selbst wirst dort auch einen Beitrag zum Thema Transformation beisteuern. Das Buch wird im Herbst dann erscheinen. Und zum Zweiten, wenn jetzt jemand hier zugehört hat und sagt, ich würde doch sehr gerne mit Jacqueline Safli zusammenarbeiten. Wo finden dich denn unsere Zuhörenden?
Am einfachsten erstmal über LinkedIn und dort teile ich ja regelmäßig auch Einblicke aus meiner Arbeit. Über meine Website, dort findet man auch alle Informationen. Und wer tiefer einsteigen möchte, kann auch meinen Newsletter noch abonnieren. Ich wollte noch was ergänzen. Ich bin sehr stolz, dass ich bei deinem Buchprojekt mitwirken darf. Also ich fühle mich da sehr geehrt. Möchte ich doch sagen, ich freue mich da sehr drauf. Ganz, ganz lieben Dank, Verena.
Danke dir, dass du da auch direkt zugesagt hast. Und ich danke dir natürlich auch, dass du jetzt hier warst und dir die Zeit genommen hast.
Ich finde einfach unseren Austausch, der macht mir sehr viel Freude, weil wir dann immer Deep Dive runtergehen. Danke dir.
Das geht mir auch so. Ja, und du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, schön, dass du bis hierhin dabei gewesen bist. Wenn dir diese Folge etwas mitgegeben hat, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da. Abonniere meinen Podcast und teile die Folge mit jemandem, den das Thema etwas angeht. Ansonsten gilt wie immer, einfach machen. Der erste kleine Schritt bringt dich schon weiter. Bleib zuversichtlich und bis zum nächsten Mal bei People Pleasing Ade.